Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
Herzlich willkommen beim Fremde werden Freunde Podcast Salongespräche. Wir sitzen heute nicht im Salon, wir sitzen heute in einer Bücherei gegenüber von einer Schule, wo wir arbeiten. Und zwar die Landgutgasse 30, die Mittelschule hier. Und ich bin Alberta Sinani, Projektmanagerin bei Fremde werden Freunde. Und ich sitze hier mit Sally, die Lehrerin an der Mittelschule ist, wo wir arbeiten. Und ja, herzlich willkommen, Sally.
Danke für die Einladung.
Bevor wir gleich zu dir kommen, sage ich vielleicht kurz, was wir an der Schule gearbeitet haben. Und zwar sind wir dort mit dem Projekt Stabil. Das ist eine Förderung, die wir bekommen haben aus der Wiener Mutmillion. Und beim Projekt Stabil ging es darum, dass wir einen Schulstandort komplett betreuen für über ein Jahr lang. Und zwar, wir arbeiten mit Eltern, Kindern und Lehrerinnen und der Schuldirektion. Und das ist das ganze Jahr jetzt gelaufen, das Projekt. Und ich würde gern mit dir drüber reden, wie es gelaufen ist.
Sehr
und
gut.
Wie du das aufgenommen hast und vor allem, wie es den Kindern dabei gegangen ist und generell ein bisschen über den Schulalltag aktuell reden und was da so für Themen aufkommen. Genau. Aber vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
Okay. Also ich bin die Sally Attia, bin im Moment 37, arbeite schon seit 4 Jahren an der Schule, bin Mittelschullehrerin, unterrichte Englisch und Geografie hauptsächlich. Ja, und freue mich auf das Gespräch und auf den Austausch.
Vielen, vielen Dank, dass du dir halt Zeit genommen hast. Ich weiß, es ist super stressig, auch im Lehreralltag, dass man sich dann auch extra Zeit nimmt. Aber für uns ist es natürlich super hilfreich, mit euch auch in den Austausch zu gehen. Wenn man nicht jeden Tag an der Schule ist, dann hat man ein bestimmtes Bild von Schule, was vielleicht gar nicht so stimmt. Bevor wir gleich zur Schule kommen, habe ich aber eine Frage für dich. Erstens, was begeistert dich an deinem Beruf? Und zweitens, wie hättest du dich gefunden, wenn du dich selbst als Lehrerin gehabt hättest?
Also ich bin ja vor circa 30 Jahren in meine Schullaufbahn eingestiegen. Das heißt, vor 30 Jahren habe ich die erste Klasse besuchen dürfen. Und ich hatte damals eine Lehrerin, die sehr rücksichtsvoll war und sehr empathisch war. Und ich konnte kein einziges Wort Deutsch in der ersten Klasse, am Anfang der ersten Klasse. Und niemand der Kinder wollte sich neben mir setzen. Es haben alle geweint, weil ich anscheinend den Platz neben ihnen besetzen sollte. Und ich habe das damals nicht verstanden als Kind. Was passiert da jetzt? Warum weinen die nur, weil ich den Platz neben ihnen quasi bekomme? Und damals hat mir meine Lehrerin, obwohl ich das nicht wirklich verstanden habe, schon begonnen zu erklären, dass ich zwar anders bin, aber dieses Anderssein auch gleichzeitig bedeutet, dass ich besonders bin. Und ich habe das damals nicht wirklich verstanden, aber sie hat mir das immer und immer wieder gesagt. Immer und immer wieder. Und ich habe das dann so stark verinnerlicht am Ende der 4. Klasse Volksschule, dass ich wusste, ich bin zwar anders, aber ich bin besonders. Und das war für mich so prägend, das hat mich dann mein ganzes, also das begleitet mich immer noch, diese Erfahrung. Und ich glaube, das war so der Grund eigentlich, warum ich mir gedacht habe, okay, es ist ein schöner Beruf. Es ist ein wunderschöner Beruf, wenn du Menschenleben so beeinflussen kannst. Und wenn ich mir jetzt überlege, ob ich diese Lehrerrolle jetzt habe oder diese Rolle jetzt einnehme, ich glaube, ich bin etwas strenger, aber ich glaube, ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinen SchülerInnen und das macht es aus eigentlich. Ich glaube, auch diese Strenge wird von meinen SchülerInnen gut angenommen, weil sie ganz genau wissen, ich möchte nur das Beste für sie. Und weil sie wissen, sie können mit mir reden, ich habe eine Beziehung zu ihnen. Und diese Strenge bedeutet einfach nur, ich möchte, dass sie sich weiterentwickeln und es ist mir wichtig, dass sie sich weiterentwickeln und deswegen wird es auch angenommen.
Ja. Das heißt, du fändest dich ganz toll als Lehrerin.
Ich glaube, für manche SchülerInnen ist diese Strenge gut und für andere braucht es einen anderen Zugang. Und ich finde, ich glaube, ich schaffe es, diese Balance irgendwie doch zu meistern, glaube ich. Ja.
Ja, und ich glaube, das ist eher auch so die Sache, dass man nie allen Schülern, Schülerinnen gerecht wird in der Klasse, weil einfach da sitzen dann fast 30 Persönlichkeiten auch drinnen. Und nicht für jeden, zu jedem hat man einfach einen guten Draht und das ist auch okay. Aber ich finde, ich mochte nämlich die Lehrerin, die ich am meisten mochte, waren auch die strengsten in meiner Schulzeit. Und ich fand es aber so schön, dass sie zwar streng waren, aber du wusstest genau, dass sie dich extrem respektieren. Und ich fand so dieser Respekt auf Augenhöhe, wo ich auch wusste, das ist ein voll berechenbarer Mensch. Also ich kann mich verlassen, wenn ich das und das mache, findet er das nicht cool. Dafür weiß ich aber, wenn ich etwas gut mache, ist da voll das Lob und so. Also es war nicht so willkürlich an der Laune entlang oder an dem, was er mir so zuschreibt, sondern ich konnte das so einschätzen und wusste, woran ich bin an dieser Person. Ja. Und das hat den Schulalltag halt viel einfacher gemacht.
Ja.
Deswegen glaube ich eher auch, kann ich mir vorstellen, dass das gut ist.
Ja. Und vor allem, ich muss mich nicht verstellen. Ich glaube, ich bin sehr authentisch. Also ich bin zwar die strenge Lehrperson manchmal, aber ich kann auch Spaß haben mit ihnen, ich kann mich unterhalten mit ihnen, sie können sich auf mich verlassen. Und das ist halt einfach meine Persönlichkeit. Ich muss mich da nicht verstellen. Und das kommt so gut bei allen SchülerInnen an, bei allen. Auch wenn wir nicht auf einer selben Wellenlänge sind, sie wissen ganz genau, was sie machen können, damit wir ein gutes Verhältnis haben und damit wir eine gute Beziehung haben. Und das ist so, das kommt einfach natürlich rüber und dann hat man eine ganz andere Beziehung zu den SchülerInnen.
Ja, gerade für Schüler und Schülerinnen, die sich eh schon so viel verstellen mussten im Leben, ist es vielleicht so eine Erfrischung, wenn man sich eine Stunde mal einfach man selbst sein kann.
Ja, absolut, absolut.
Okay, kommen wir zu deiner Schule. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was von der Schule erzählen, wo du arbeitest und auch von dem Lehreralltag. Also wie ist die Stimmung gerade und was sind so gerade die größten Themen, woran ihr sitzt? Genau.
Also unsere Schule ist eine relativ neue Schule. Wir sind ein neuer Campus. Das heißt, wir sind eine Mittelschule, eine Volksschule, ein Kindergarten im Haus. Wir haben auch eine Musikschule im Haus. Ein Riesengebäude, super neu ausgestattet. Wir haben die neuesten Smartboards, also wirklich komplett neu, auch einen superschönen Außenbereich mit Garten, mit Spielplätzen, mit Käfigen für Fußball, für Basketball, mit neuen Turnsälen. Also wirklich sehr schön neu quasi alles hergerichtet und vorbereitet für den Schulunterricht. Aber wir sind gerade auch in dieser Findungsphase, muss ich schon sagen. Also wir haben auch öfter jetzt einen Wechsel gehabt im Kollegium, einfach weil das komplett neu ist, man sich im Kollegium zurechtfinden muss. Wir waren zuerst ein Team von 10 Leuten, dann sind wir auf 20 hochgestiegen und jetzt sind wir mittlerweile, glaube ich, fast 40 Leute. Also es ist jedes Jahr immer wieder eine neue Situation, ein neues Erfinden auch, weil man einfach sich weiterentwickelt. Und wir sind gerade in dieser Entwicklungsphase. Ich kann nicht sagen, wir sind alle angekommen. Vielleicht ist man in der eigenen Klasse angekommen, vielleicht ist man im Team, im kleinen Team angekommen, aber dadurch, dass wir auf 2 Stockwerke auch aufgeteilt sind und auf 3 Bereiche, muss man sich noch weiterentwickeln als Gesamtschulteam. Ja.
Finden Sie mich auch sehr interessant, wie die räumliche Aufteilung bei euch ist.
Genau,
also es gibt, eure Klassen sind ja in Biber aufgeteilt und in einem Biber sind dann
2 Klassen, bin ich, also in meinem Biber sind nur 2 Klassen. Und in den oberen Bibern sind jeweils 5 Klassen.
Und jeweils Klassen aus unterschiedlichen Schulstufen.
Genau, unterschiedliche Schulstufen. Auch in meinem Biber sind 2 unterschiedliche Schulstufen. Ja, und das ist halt auch, das benötigt halt auch mehr Aufwand, einfach sich da zurechtzufinden. Nicht nur für uns Lehrpersonen, sondern auch für die SchülerInnen, sich quasi da auch mal zurechtzufinden.
Und die Lehrer aber wechselt ihr zwischen den unterschiedlichen Bibers?
Ja, also man versucht schon, dass hauptsächlich in deinem Biber du den Unterricht hast, aber es kommt natürlich vor, dass wir oben andere Fächer unterrichten müssen oder unten in dem Fall oder auch, dass wir supplieren müssen, dann muss man in andere Biber wechseln oder in andere Klassen, die man vielleicht auch überhaupt gar nicht unterrichtet eigentlich. Also es kommt schon oft vor.
Jetzt waren wir ja öfters mit Stabil auch drinnen, einmal mit den Lehrern reingegangen, dann unsere Workshops gemacht, unsere Sportstunden. Wie hast du das so aus deiner Sicht wahrgenommen, das Projekt an sich und auch uns als Trainerinnen und Trainer? Was waren da so die Rückmeldungen von den Schülerinnen?
Für mich war es in erster Linie eine super große Erleichterung als Lehrperson, weil einfach eine Stunde mal nicht vorbereiten, nicht die Stunde selbst halten. Wir haben danach natürlich mit den SchülerInnen über die Stunde geredet, wie der Workshop war und so weiter. Aber das war einfach mal für uns eine Erleichterung, weil wir ja doch durchgehend in den Klassen sind und diese Pausen schon sehr wertvoll sind. Mhm. Pausen einfach auch, damit man anders starten kann in die nächste Stunde, in die nächste Klasse. Mhm. Und das war für mich einfach super wertvoll. Von den Inhalten der Workshops fand ich super interessant, dass SchülerInnen nicht von selbst irgendwie gesagt haben, ja, es war schlecht oder es war gut, sondern dass wir immer nachfragen mussten, und wie war das? Was habt ihr gemacht? Wie war das bei euch? Wie war der Workshop? Wie ist er angekommen? Mhm. Und sie haben von selbst halt nicht viel erzählt. Mhm. Sie haben das immer noch als so ein geschlossener Workshop wahrgenommen. Da passiert etwas. Es ist zwar an der Schule. Meine Lehrpersonen sind vielleicht da, aber nicht im Raum. Aber es ist etwas, was wir separat gemacht haben. Also es gehört nicht zum Schulalter quasi. Deswegen haben sie von selbst auch nichts erzählt. Mhm. Erst als wir dann gefragt haben und als wir dann nachgefragt haben, und wie war das, was habt ihr gemacht, erzählt mal, dann sind sie ein bisschen mit der Sprache rausgerückt. Aber nicht wirklich auch. Also man hat dann öfter nachfragen müssen, um dann wirklich was zu erfahren. Mhm. Also das fand ich super interessant, dass sie das so als separate Geschichte wahrgenommen haben. Mhm. Was aber dann doch rausgekommen ist, war, wie sehr sie diesen Rollenunterschied zwischen Lehrperson und Workshopleitung wahrgenommen haben. Also dass das nicht meine Lehrpersonen sind, sondern das sind Workshopleiter, die von außerhalb der Schule kommen. Mhm. Und da haben sie dann sofort auch ihre Grenzen ausgetestet. Wie ist das? Wo ist da meine Grenze jetzt bei diesen Menschen, die von außerhalb kommen? Mhm. Ja. Und das war schon super interessant.
Ja. Und es war für uns generell auch, weil sonst, wenn wir in den Schulen sind, wir machen Schulworkshops in einem bisschen anderen Rahmen, weil das ist dann fix. Also die Schulen buchen uns, die wissen genau, was da passiert, was sie gebucht haben und so weiter. In dem Fall war es ja eher mehr so ein Pilotprojekt. Also wir haben alles, was wir drinnen gemacht haben an der Schule, auch eigentlich erst ausprobieren müssen und schauen müssen, okay, wie geht's uns damit? Und so ist das Projekt auch konzipiert, so wurde das gefördert. Und zusätzlich hatten wir den Switch, dass Chris, der mit mir die Workshops auch gehalten hat, eigentlich Sporttrainer ist. Also er hält eigentlich mit Mohammed die Sportkurse, die aber auch in einem Workshop-Konzept konzipiert sind, weil sie da sehr viel soziales Lernen auch reinpacken. Das heißt, wir waren ein bisschen in einer neuen Rolle. Also auch wir mussten herausfinden, okay, was sind unsere Grenzen eigentlich? Wie arbeiten wir da, wenn wir noch nicht so ganz klare Vorschriften haben, wie dieser Workshop ausgehen soll? Und dann geht es natürlich ganz schnell um Beziehungsaufbau und Beziehungspflege und halt um Vertrauen aufbauen. Und es ist interessant, dass du sagst, dass sie das so als extern gesehen haben, weil einerseits wollen wir das ja natürlich auch, dass das etwas im Schulraum ist, was aber außerhalb von diesen Schulregeln passiert, weil das ja von uns auch so gedacht ist, dass sie einfach 1-2 Stunden mal Pause kriegen von diesem System, wo sie die ganze Zeit funktionieren müssen. Und bei uns dürfen sie einfach mal auch 2 Stunden sich völlig daneben benehmen. Es nervt uns zwar und wir dealen dann damit, aber wir werden jetzt ihnen keine schlechte Note geben oder wir werden sie nicht beurteilen aufgrund von diesen 2 Stunden. Also meine Hoffnung ist, dass sie es auch so ein bisschen als Safe Space gesehen haben, wo sie einfach kurz so sein können, wie sie halt sind.
Ich glaube, das ist definitiv angekommen.
Ja, ich bin gespannt, was in der Evaluierung dann auch rauskommt mit den Schülerinnen, mit den Interviews.
Ja. Ich glaube, es ist definitiv angekommen, weil normalerweise Workshops an Schulen finden statt, Lehrpersonen sind aber dabei. Also es ist immer so, dass Lehrpersonen dabei sind, wegen der Aufsichtspflicht. Ganz einfach, weil wir Aufsicht haben, weil wir nicht den Raum normalerweise verlassen dürfen, außer es ist explizit so gewünscht, dass wir den Raum verlassen. Und ich glaube schon, dass das für alle bewusst geworden ist, okay, das ist jetzt eine außerschulische Aktivität, die aber in der Schule, im Rahmen der Schule noch stattfindet. Mhm. Und das war so neu für sie.
Ja. Das bringt mich zur nächsten Frage. findest du, braucht es überhaupt so externe Projekte an Schulen, so wie wir? Und was läuft gut dabei und wo liegen halt eventuell auch Schwierigkeiten? Weil es ist ja gar nicht so einfach, auch das dann die Stunden herumzudrehen oder Klassenräume zu finden und eine ganze Klasse von A nach B zu bringen im Schul. Also das ist ja auch Stress für euch teilweise gewesen.
Ich glaube, es ist absolut notwendig, dass sich Schule öffnet. Schule braucht Menschen aus der Gesellschaft. Unterschiedliche Menschen aus der Gesellschaft, damit ihnen auch bewusst wird, was auf sie zukommt, sobald sie dann aus der Schule, aus diesem System draußen sind. Weil wir kämpfen sehr oft damit, dass sie einfach diese Realität, ihrer Realität auch gar nicht bewusst sind, was alles auf sie zukommt, nach einer Mittelschule zum Beispiel. Wie ist das mit dem Arbeiten? Was muss ich dann da alles leisten? Oder wie muss ich denn funktionieren, wenn ich draußen bin? Wie muss ich mit meinen Mitmenschen umgehen? Wie muss ich, wenn mir niemand sagt, du musst jetzt das und das und das machen? Mhm. Es ist ja in der Schule, das System Schule an sich ist ja sehr, ich will nicht strikt sagen, aber sehr in einem Rahmen, wo ich gewisse Regeln habe. Ich muss so funktionieren ungefähr, wie es verlangt ist von mir. Und erst dann kann ich dieses System auch verlassen. Und erst dann kann ich aus diesem System rauskommen. Für mich ist es einfach ganz wichtig, dass Menschen aus der Gesellschaft wirklich auch in die Schule kommen und dass die Schule sich öffnet. Natürlich ist es schwierig, weil man muss bedenken, okay, wer kommt denn da? Kann diese Person überhaupt mit SchülerInnen umgehen? Ist es wirklich sinnvoll? Macht es wirklich auch Sinn? Aber das sind alles Sachen, wenn wir es nicht ausprobieren, dann können wir das niemals herausfinden. Und ich glaube, dass Schule sehr lange wirklich sehr geschlossen war, also sehr in sich geschlossen, auch die Stunden und Lehrpersonen in sich geschlossen. Das heißt, man hat sich unwohl gefühlt, wenn dann eine andere Lehrperson auf einmal im Raum war, nur weil sie supplieren musste. Und ich glaube, wir müssen da anfangen umzudenken als Schule, als Lehrpersonen und wirklich auch anfangen, die Schule zu öffnen, quasi für andere Menschen, einfach damit unsere SchülerInnen auch wirklich bewusst wird, wie es in der Realität draußen abläuft, wie es ist in der Realität mit einem Job, den ich nicht kenne, wie es ist, mit anderen Mitmenschen umzugehen. Ja, ich glaube schon, dass es super wertvoll war oder wertvoll ist, wenn Menschen außerhalb des Systems mal im System sind.
Ja, ich finde es halt super interessant, dass, ich weiß jetzt nicht, wie viel das mit Entwicklungspsychologie auch zu tun hat, aber so dieser Switch von, du hast halt ein Zuhause und da gibt es fixe Regeln und du weißt genau, wie deine Eltern funktionieren zum Beispiel und dann kommst du in die Schule und es ist fast so ein Spiegel von einem Zuhause, weil du hast die Lehrerin und deine Klasse und das ist irgendwie dein Wohnzimmer und du weißt genau, wie es läuft. Und sobald sich da was verschiebt, ist gleich Chaos, weil du weißt dann gar nicht mehr, wie du das navigieren sollst und das ist ja nicht der Realität entsprechend. Also ich glaube, in diesem Entwicklungsschritt von man wird erwachsen, muss man ja auch stetig dazu lernen, wie man halt unterschiedliche Räume navigiert, gerade für Kinder, die halt jetzt nicht in das autochthone Österreich da so willkommen sind auch.
Absolut.
Das sind einfach ganz krasse Herausforderungen und ich glaube, je früher man anfängt, mit ihnen auch so diese Vielfalt der Gesellschaft, die es gibt, ihnen zu zeigen, dass es ihnen vielleicht auch einfacher fällt, dann so Räume zu finden, wo sie sich eher wohlfühlen und, und sich dorthin zu navigieren und da den Unterschied festmachen zu können, okay, in welchem Raum bin ich jetzt irgendwie nicht so, gib mir das Gefühl, ich passe hier nicht rein, dann gehe ich da jetzt auch wieder, weil ich bin jetzt nicht gefangen oder ich muss nicht gefangen sein darin. Das ist ein bisschen die Hoffnung von uns.
Ja, absolut.
Du machst ja ganz viel auch abseits von deinem Lehrerberuf, aber natürlich ist das jetzt auch mit deinem Beruf verknüpft. Magst du erzählen? Weil da geht es ja ganz viel auch drum, so Schule als Standort, der auch politisiert wird sehr stark.
Ja, eindeutig.
Erzähl mal, was machst du?
Ich mag das Wort Aktivistin nicht irgendwie. Ich weiß es nicht warum, vielleicht ist es einfach nur eine persönliche Abneigung. Ja. Aber ich bin einfach politisch interessiert. Ja. Mein Background ist, ich habe Politikwissenschaften studiert und internationale Entwicklung und mich haben schon immer diese Machtverhältnisse interessiert. Warum ist dieser Staat so mächtig und wer gibt ihm das Recht, das alles zu tun und warum sind diese Staaten so schwach und warum haben die nichts zu sagen? Also mich hat das schon immer interessiert, das war schon immer mein Interessensgebiet, aber als ich dann in die Schule gekommen bin, habe ich mir dann schon überlegt, okay, darf ich das überhaupt, kann ich das überhaupt weitermachen Und dann war für mich so klar, es ist meine Leidenschaft. Es ist meine Leidenschaft, einfach mich auch politisch damit mit meinem Staat auseinanderzusetzen, mit meinen Gesetzen auseinanderzusetzen, also mit meiner Umgebung auseinanderzusetzen, mit meiner Gesellschaft. Also es ist für mich einfach so nicht nur Leidenschaft, sondern auch wirklich eine Verantwortung. Mhm. Und deswegen kann ich das nicht ablegen. Mhm. Und habe das dann auch während meiner Schulzeit weiter. Ich bin einfach politisch interessiert, politisch engagiert. Ich bin in unterschiedlichen Aktivitäten involviert oder aktivistischen Aktionen involviert. Mhm. Letztens, oder das Aktuellste ist halt das Kopftuchverbot und die Kampagne Nein zum Kopftuchverbot. Mhm. Das ist so das Aktuellste, was gerade noch läuft. Und ich glaube, dass das sehr viel mit meinen SchülerInnen auch macht. Ich war letztes Jahr auch Kandidatin einer Kleinpartei für die Gemeinderatswahlen in Wien. Bin ich angetreten und die Kampagne oder der Slogan, mit dem für mich beworben wurde, war die neue Bürgermeisterin, 5 rassismusfreie Jahre. Und da gab es auch ein Plakat im 10. Bezirk, also in meinem Bezirk, wo meine Schüler auch vorbeigehen an diesen Plakaten und sie das auch gesehen haben und alle das diskutiert haben. Und es wurde im Geschichteunterricht auch besprochen. Es war für mich eine super bereichernde Erfahrung, weil meine SchülerInnen haben dann zu mir gesagt, Frau Bürgermeisterin. Sie haben mich dann eine Zeit lang nur noch mit Frau Bürgermeisterin angesprochen. Wow. Und es war für SchülerInnen aus dem 10. Bezirk nicht mehr fremd, nicht mehr ein fremdes Amt oder nicht mehr eine fremde Position, sondern nein, wir hatten eine Lehrerin, die für dieses Amt kandidiert hat, auch wenn sie wussten, okay, meine Chancen sind nicht so hoch, aber trotzdem wussten sie, Frau Attia engagiert sich da und sie wird das auch machen und das ist nicht mehr so weit weg entfernt von ihnen, sondern das ist wirklich ganz nah bei ihnen. Dann gab es schon Vorschläge, was ich alles machen könnte, wenn ich zur Bürgermeisterin gewählt wäre. Und also ich habe damals schon gesagt, egal wie die Ergebnisse ausgehen oder egal wie diese Wahl ausgeht, ich habe schon gewonnen, weil ich diesen Kindern schon vermittelt habe, das ist nicht weit weg von euch. Es ist eure Sache, wer hier politisch was zu sagen hat oder wer hier politisch engagiert ist oder wer hier an der Macht ist oder wer hier was zu sagen hat. Es war für mich schon so ein Punkt, okay, ich habe gewonnen. Mhm. Eigentlich habe ich bereits gewonnen und deswegen, wenn ich die Chance nochmal hätte, würde ich es genauso wieder machen.
Allein schon den Prozess, jemandem in deinem Umfeld zu haben, der kandidiert, diesen Prozess nah mitzuerleben, macht mehr für Demokratiebildung als jeder andere Workshop, der auf theoretischer Ebene ist, wo wir uns dann erklären, na, das ist Gemeinde, das ist Bezirk und so wird gewählt und da darfst du hin und so. Das bringt in meinen Augen nur bedingt was, weil das halt einfach super theoretisch ist und die Kinder aus unserem Umfeld einfach, die wahrscheinlich nie dahin kommen oder sich nie so angesprochen fühlen von diesen ganzen Wahlen.
Von dieser ganzen Debatte
auch. Genau, genau. Ja. Hingegen, wenn du jemanden neben dir hast, der diesen Prozess durchgeht, wo du das Gefühl hast, okay, da wird jetzt meine Frage aber gehört und jetzt kann ich mir überlegen, was ich mir wünschen würde, auch wenn's nur auf dieser Wunschebene bleibt. Aber ich glaube, das zu gestalten, so diesen Gedankengang, das bringt extrem viel und das ist auch super empowernd.
Absolut. Ich habe auch einen Schüler, der seitdem, er war auch politisch interessiert, aber seitdem sagt er zu mir, Frau Attia, ich gründe eine Partei und Sie sind dann in meiner Partei. Also es ist so, es ist wirklich viel, viel, viel wert, was da die SchülerInnen mitgenommen haben aus diesem Prozess. Und deswegen habe ich für mich schon entschieden damals, ich habe bereits gewonnen, ohne dass ich die Ergebnisse sehen konnte.
Ja, und ich finde es auch so schön, dass du diese Rolle eben von dir als Lehrerin in der Klasse, aber auch als gesellschaftliche, also als Person innerhalb der Gesellschaft mit den Verantwortungen, die du halt trägst, dass du das nicht negierst, weil ganz viele gehen ja in einen Klassenraum und gehen davon aus, dass sie dann neutral sind oder sie verlangen so eine Neutralität, die es einfach nicht gibt, weil wir sind halt Teile dieser Gesellschaft und wir tragen unterschiedliche Rollen und Verantwortungen, also mit dem einhergehend. Und man kann gar nicht so diese Fake-Neutralität, die man da irgendwie versucht an den Tag zu legen. Selbst die Schule als Raum ist nicht neutral.
Also absolut.
Es ist ein System geprägt von seinen historischen Gegebenheiten, von Machtverhältnissen und es ist nicht neutral. Und das Einzige, was man, finde ich, machen kann oder ein guter Schritt, den man halt machen kann, ist das auch anzuerkennen und damit halt an Werten zu arbeiten und die Schüler, Schülerinnen halt auch einfach einzuladen, sich selber als Teil dieser Gesellschaft zu sehen, statt das so getrennt von Gesellschaft zu sehen. Also das ist jetzt Schule und das ist so der Rest der Welt, weil das ist es halt nicht. Also Schule ist auch ein Teil von diesem Ding.
Genau, genau. Und das war wirklich, also die Erfahrung zu machen, was es mit ihnen macht als SchülerInnen, dass sie mich kennen und dass sie wissen, dass ich kandidiert habe oder dass ich Kandidatin bin. Es war sehr prägend für mich auch, weil, wie du gesagt hast, also es ist so, Schule ist ein Teil der Gesellschaft und Schule soll mich ja auf die Gesellschaft vorbereiten. Und wenn ich ihnen zeige, okay, du musst dir deinen Platz in der Gesellschaft nehmen, niemand wird ihn dir geben, du musst dir diesen Platz nehmen, dann war das absolute Paradebeispiel. Es war sehr bereichernd, wirklich.
Super, dass du da so viel Kraft hast auch.
Und das ist auch wieder diese Authentizität, von der ich vorhin gesprochen habe. So, ich bin zwar Lehrperson, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht politisch engagieren kann, mich nicht gesellschaftlich engagieren kann. Und ich zeige euch das auch, weil das ist das wahre Leben quasi, das ist die wahre Gesellschaft, das ist das, was sich draußen abspielt, das ist nicht weit weg von euch, sondern das ist ein Teil eigentlich, ihr seid ein Teil dessen, des Geschehens.
Bleiben wir gleich bei den Kindern und zwar, wie wir bei Fremde werden Freunde arbeiten, ist ja, dass wir Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte und mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben oder halt auch machen im alltäglichen Leben, dass wir diese Menschen ganz stark in den Fokus stellen, sowohl in unserem Team, wie wir unsere Projekte, Anträge schreiben, wie wir unsere Projekte ausgestalten, als auch in den Gruppen, die wir damit erreichen wollen. Also wir versuchen wirklich ganz eng bei den Menschen zu bleiben und in dem Fall eben auch bei den Kindern, mit denen wir arbeiten. Was glaubst du, können wir migrantischen und geflüchteten Kindern Gutes tun in diesem System und was wäre so das Mindeste, was wir tun können?
Ich glaube, das Wichtigste ist das, was ich vorhin erwähnt habe, dass man ihnen sagt, ihr seid Teil der Gesellschaft und ihr sollt ein aktiver Teil sein und nehmt euch bitte euren Platz. Euer Platz ist zwar da, aber manchmal stehen wir dann daneben und nehmen den Sessel nicht und setzen uns nicht hin. Und mein Appell einfach an alle Menschen, die in diesem System Schule oder in diesem Bildungssystem arbeiten, gebt den Kindern das Gefühl, dass sie dazugehören. Gebt den Kindern das Gefühl, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie akzeptiert sind, so wie sie sind, damit diese Menschen auch wirklich was zur Gesellschaft beitragen in Zukunft. Weil auch das ärgert mich manchmal. Immer wenn über migrantische Kinder gesprochen wird, wird über sie gesprochen, als wären sie ein Problem. Und ich sage, niemals können niemals das Problem sein. Kinder sind keine Probleme. Kinder sind manchmal auffällig, manchmal verhaltensauffällig, weil ihnen niemand sagt, ihr seid so akzeptiert, wie ihr seid, weil ihnen niemand das Gefühl gibt, akzeptiert zu sein, weil niemand ihnen das Gefühl gibt, ihr seid uns wichtig. Und solange wir dieses Denken nicht haben, dass diese Menschen, dass diese Kinder unsere Zukunft sind und dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind und dass wir möchten, dass sie Verantwortung übernehmen in Zukunft und einen aktiven Teil dazu beitragen, solange wird sich nichts verändern. Also, und auch, ich bin da wirklich sehr emotional, weil die politische Debatte immer so verläuft, als wären migrantische Kinder das Problem.
Ja.
Und das ist es nicht. Migrantische Kinder sind nicht das Problem. Unser Denken und unsere Debatten, die wir führen, die sind das Problem. Und dieses Denken, da muss ein Umswitchen passieren, weil sonst werden wir da nicht vorankommen.
Ja. Und es sind einfach so viele Sachen, die wir Erwachsenen machen und Regeln und Regelsysteme und Dinge, die wir gestaltet haben in diesem System, die ja komplett schlechte Auswirkungen auf diese Kinder haben. Die tragen die Konsequenzen und die Folgen. Und wir gehen dann zurück und verurteilen sie auch noch dafür, dass sie diese Folgen jetzt tragen müssen. Also sprich, sie tragen die Folgen von Armut, sie tragen die Folgen von Ausgrenzung, sie tragen die Folgen von
Diskriminierung, Rassismus.
Ja, Disinvestment in Bezirken und so weiter. Also all das, was wir nicht auf die Reihe kriegen, tragen die Kinder die Konsequenzen. Und jeder Wahlkampf die letzten Jahre wurde ja auf den Rücken von diesen Kindern ausgetragen. Und das finde ich, ist eines der Dinge, die mich wirklich ganz stark beschäftigen, auch in jedem Bildungsprojekt, das wir schreiben, wo ich mir echt so die Frage stelle, okay, mit was können wir da reingehen überhaupt, dass wir nicht in diesen selben Mustern verfallen von, wir müssen jetzt irgendwie Probleme aus der Welt schaffen, weil in Wahrheit müssen wir Kindern einfach kurz eine Verschnaufpause machen von dieser Last, die sie die ganze Zeit tragen, die wir aber kreieren.
Ja.
Oder halt die Mehrheitsgesellschaft und Leute, die an der Macht sind hier.
Es ist ein Teufelskreis. Mhm. Wir kommen nicht raus. Also solange sich dieses Denken nicht ändert, dass wir die ganze Zeit mit den Zeigefinger auf die migrantischen Kinder zeigen und sagen, die sind das Problem im Bildungssystem. Mhm. Deswegen schneiden wir so schlecht ab bei den ganzen Studien und bei keine Ahnung was. Und deswegen wird unsere Gesellschaft immer schlechter oder keine Ahnung. Also es ist wirklich immer wieder das gleiche Muster. Mhm. Migrantische Kinder werden hergehalten, wenn es um Deutsch geht, wenn es um die PISA-Studie geht, wenn es um was auch immer, die IKM-Testungen geht. Also sind immer migrantische Kinder schuld an allem.
Ja.
Und
irgendwelche Wertestudien, Demokratiestudie jetzt gerade.
Allen Studien. Ja.
Kriminalitätsberichte in den Bezirken. Also es ist einfach immer jede Pressekonferenz kann eigentlich damit gefüllt werden.
Genau, ich glaube, man kann das durchziehen. Die letzten, alle Aussendungen, die zum Schluss jetzt von der Regierung gemacht worden sind, sind immer migrantische Menschen oder migrantische Kinder die Schuldigen. Mhm. Immer. Und solange wir das nicht verändern, solange wir dieses Denken nicht verändern und auch solange politisch verantwortliche Menschen ihre Sprache nicht verändern, wie kann das sein, dass eine hochrangige Politikerin dann einfach herkommt und sagt, das Kreuz bleibt, das Kopftuch geht. Was macht das mit unseren Kindern aus? Oder dann sagt sie, dass das Problem, die migrantischen Kinder sind in der Klasse und deswegen die deutsche Sprache so vernachlässigt wurde oder dass die deutsche Sprache jetzt immer oder sich verändert oder was auch immer. Also wie kann das sein, dass wir so über Kinder sprechen und dann erwarten wir von diesen Kindern aber, dass sie sich integrieren und dass sie trotzdem Teil dieser Gesellschaft sind. Wie können wir wirklich solche Wörter verwenden und erwarten, dass das positiv von den Kindern aufgenommen wird, dass sie sich noch mehr anstrengen müssen und noch besser werden und die deutsche Sprache noch besser beherrschen sollen? Wie können wir das erwarten?
Ja, ja. Und ich finde es auch ganz interessant zu sehen, was es so in unseren eigenen migrantischen Communities auch macht und für Auswirkungen hat, weil ich finde, wir sind gar nicht so safe davon, dass wir gewisse Argumentationen übernehmen. Also man merkt, finde ich schon, wenn man so in unterschiedliche Gruppen geht, also unterschiedliche Generationen auch von Migrantinnen, dass es da auch oft dann zu so gegenseitig sich fighten kommt. Weil, wir haben das ja besser gemacht.
Genau.
Und warum machen die das jetzt nicht besser?
Genau.
Und ich finde, das ist so eigentlich das Gefährlichste daran, dass uns so diese Solidarität, die wir ja eigentlich haben in unseren unterschiedlichen Gruppen, weil wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben, also wir ähnliche Erfahrungen von Flucht, Krieg, Ausgrenzung und so weiter gemacht. Also wir wissen eigentlich, wie es uns einander geht sollten da eigentlich eine viel bessere Basis für so Solidarität haben. Aber dadurch, dass halt jeden Tag dieses System auf dich einprasselt und du versuchst, es hier zu schaffen, ich finde, da ist man gar nicht so sicher davon, dass man diese Sachen nicht übernimmt. Man muss so viel arbeiten daran. Und also ich war vor 2 Wochen, hatte ich eine Veranstaltung zum albanischen Diaspora in London. Und die sind dort schon viel länger, als dass sie in Österreich sind. Das ist eine andere Migrationsgeschichte. Also in Österreich oder deutschsprachigen Raum ist eher so Arbeitsmigration und Gastarbeiter und so.
Ja.
Und die dort ist eher so ein bisschen andere Gruppierung. Und ich fand es aber so interessant, dass da waren auch ganz viele junge Leute dort, also so 16-, 17-Jährige.
Mhm.
Und es ging um Solidarität halt zu anderen Gruppen. Und die haben das so gut verstanden. Und bis jetzt stelle ich mir jeden Tag diese Frage, warum funktioniert das dort irgendwie ein bisschen besser? Die sind dort gesessen und waren so, nee, natürlich bin ich mit meinen South Asian Friends solidarisch, weil wir haben ja dieselben Themen.
Mhm.
Also wenn ich von Immigrant Daughter Life rede, wie es ist als älteste migrantische Tochter in einer Familie, dann weiß meine Bestie aus Pakistan genau, was ich sage und die versteht mich und deswegen müssen wir da einfach Schulter an Schulter stehen irgendwie. Mhm. Und ich fand das so schön und ich frage mich so, okay, was funktioniert dort ein bisschen besser oder was sind das so für Konditionen, die halt einfach so diese größere Solidarität irgendwie ermöglichen, die wir hier halt eh auch haben, aber Ich finde es.
Ja. Aber ich glaube, diese politische Hetze ist in Österreich sehr stark. Mhm. Sehr, sehr stark. Also diese politische Hetze, vor allem gegenüber bestimmten Gruppierungen, mhm, auch oder unterschiedlichen Gruppierungen, ist einfach sehr, sehr stark. Also man kennt ganz viele aus dem Balkangebiet zum Beispiel, mhm, jetzt nur als Beispiel, die dann sagen, ja, stimmt, das Boot ist voll, wir wollen, mhm, keine anderen mehr. Und das war zuerst gegenüber der türkischen Community, mhm, und jetzt ist es so, aus der türkischen Community kommt das gegenüber der syrischen Community, die, mhm, über die Jahre jetzt in Österreich angekommen sind. Und das ist so, das ist einfach, glaube ich, weil die politische Hetze, mhm, sehr, sehr stark ist, mhm, in Österreich. Ich weiß, es gibt sie überall. Es gibt sie in allen Staaten, aber, mhm, in Österreich ist sie wirklich besonders stark. Mhm. Und ich glaube, dass die Menschen sich, und das war ja ein Phänomen unserer älteren Generationen, dass sie immer gesagt haben, okay, wir wollen keine Probleme, ja, wir wollen zu den Guten gehören, wir wollen zu den Integrierten gehören. Mhm. Aber in Österreich sehr oft, wenn man über Integration spricht, meint man eigentlich Assimilation. Und, ja, das zieht sich bei allen Politikern, ja, beziehungsweise bei sehr vielen Politikern durch. Wenn sie über Integration sprechen, dann sprechen sie über Assimilation. Ja. Da sprechen sie darüber, dass Migranten nicht sichtbar sein sollen.
Genau.
Und,
genau,
und das ist so ein wesentlicher Unterschied. Du hast in London hast du zum Beispiel Sikh, mhm, aus der Sikh-Community Leute, die Polizisten sind, mhm, die mit dem Sikh-Turban die Uniform anhaben. Mhm. Das ist in Österreich undenkbar. Undenkbar. Auf meinem Plakat, wo die Kandidatin, die neue Bürgermeisterin draufgestanden ist, ist dann beschmiert worden mit Töten.
Wahnsinn.
Also das ist nur, und dass sie sofort, Social Media wurde sofort aktiviert und sagt, die Islamisierung Wiens, mhm, und, mhm, also die politische Lage in Österreich ist, glaube ich, eine ganz andere.
Mhm.
Und sie bietet den Menschen auch diese Chance auch gar, mhm, nicht, sich zu vernetzen, dass sich die migrantischen Communities auch irgendwie, ja, untereinander vernetzen, zu denken, wir sind eine starke, wir sind ein wesentlicher Teil dieser, ja, Gesellschaft und wir können auch dieser Gesellschaft was zurückgeben. Aber ich glaube wirklich, dass es sehr politisch abhängig ist.
Ja, und ich finde, es nimmt uns auch so die Kreativität, die wir ja eigentlich haben, unser Leben besser zu gestalten.
Ja.
Wir haben ja alle schon einmal unser Leben besser gestaltet, indem, ja, wir emigriert sind. Das System hier ist so rigide, dass es uns diese Kreativität eigentlich wegnimmt, also diesen Skill, den wir eigentlich haben, weil wir einfach nur noch versuchen, in diesem System gut durchzukommen,
ja,
und froh sind, wenn... Und
wenn man zu den Guten gehört.
Genau, wenn man man kann, also viele sagen ja dann, ja, aber hier, man hat halt zumindest Krankengeld,
ja,
und oder halt Krankenversicherung, mhm, und Arbeitslosen und das AMS und die Ärzte und alles. Und deswegen ist es dann gut genug und deswegen bleiben wir halt in unserer Box und sind schön und still und leise und fordern ja nichts weiter, weil es ist ja eh gerade noch okay. Und in Wahrheit ist es aber voll fragil, weil wir sehen ja eh gerade Einsparungen überall. Also diese, mhm, diese Goodies, die halt unser Sozialstaat uns hergibt, damit wir auch leise sind.
Die werden uns weggenommen.
Die werden uns eigentlich Stück für Stück weggenommen,
ja,
und dann bleibt halt die Frage, gut, wo sind dann unsere Skills, um uns wirklich den Platz in der Gesellschaft zu nehmen und Besseres zu gestalten? Und ich glaube, da müssen wir ganz viel aufpassen, dass wir das nicht verlieren und dass,
ja,
uns das nicht wirklich so final weggenommen wird.
Ja. Im Arabischen gibt es ein Sprichwort, das sagt, wir gehen in der Nähe oder wir gehen an der Wand.
Mhm.
Also wir bewegen uns in der Gesellschaft nur an der Wand. Und das ist super einschränkend. Stell dir mal vor, du könntest, wenn du jetzt von der Arbeit nach Hause gehst oder von, mhm, zu Hause in die Arbeit gehst, nur entlang der Wand,
mhm,
du darfst nur entlang der Wand gehen. Wie einschränkend ist das? Und ich denke mir halt oft, ja, man möchte keine Probleme bekommen, man möchte nicht auffallen, mhm, aber ich glaube, in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, mhm, können wir nicht nur an der Wand gehen, können, mhm, wir nicht kreativere Lösungen suchen, können wir nicht wirklich aktiv sichtbar sein, vor allem in der Gesellschaft.
Ja. Deswegen, um das jetzt auch nochmal auf unser Projekt zurückzubringen, was wir in diesen Workshops versucht haben, die dann auch recht frei waren in dem, was wir halt in der Klasse dann gemacht haben oder sehr daran gebunden, wie die Kinder einfach gerade drauf sind und was da für Launen an diesem Tag existieren, dass wir das halt auch in diesem Mini-Raum-Aspekt üben, dass wir uns selber überlegen müssen, was machen wir jetzt mit dieser Stunde, was machen wir mit diesen 2 Stunden, wenn wir nicht bewertet werden? Also, mhm, wie fühlen wir diese Zeit?
Ja.
Was reden wir miteinander? Was interessiert dich an dieser anderen Person? also in dem Fall halt, was interessiert die Schüler an uns Trainerinnen. Mhm. Und ich fand das halt total spannend, wie sie das auch angenommen haben. Und es war so ein bisschen eine Mini-Society, die wir da gespielt haben. Mhm. So wie gehen wir eigentlich miteinander um? Vielleicht noch so letzte Frage. Was glaubst du, welche Qualitäten und Skills brauchen so Trainerinnen von außerhalb im Umgang mit so Schülern und so auch im Aspekt, dass wir sie stärken müssen?
Es ist schwierig. Ich glaube, es ist schwierig. Also wenn man schon von der Grundeinstellung her hat, dass man sagt, okay, ich möchte schauen, dass SchülerInnen einfach den Raum geboten wird, mal aus sich herauszukommen, kreativ zu sein und zu schauen, über was wollen sie reden, was für Sorgen, was für Ängste haben sie, dann muss man in erster Linie diese Unruhe aushalten. Mhm. Weil ich glaube, weil sie in diesem System verfangen sind, sage ich mal, oder weil sie nur dieses System gewohnt sind, ist es am Anfang sehr unruhig oder ist es zu Beginn immer sehr unruhig, ist eine innere Ruhe, sie wollen immer eine bestimmte Ordnung haben und die haben sie aber in dem Fall nicht bei den Workshops. Und deswegen glaube ich, dass die Trainer diese Unruhe zuerst mal aushalten müssten und um über diesen Berg quasi zu kommen und dann in diese kreative Phase auch wirklich reinzukommen. Mhm. Und dann in dieses, okay, sie denken selbstständig, sie wissen selbstständig, was sie machen wollen, sie arbeiten selbstständig, sie beschäftigen sich mit Dingen selbstständig. Und das ist so das ist der wichtigste Punkt, den TrainerInnen haben sollten, wenn es um solche Workshops natürlich geht. Ja. Mhm.
Finde ich sehr spannend, weil Grundkonzept von dem Projekt war ja schon dieses interkulturelle Arbeiten im Schulalltag und auch im System Schule. Und ich fand das aber teilweise so schwierig, weil man ganz schnell in der Ecke landet von so Herausforderungen, die eigentlich nichts mit Kultur zu tun haben, zu kulturalisieren. Und wir gehen da rein und bringen ihnen jetzt irgendwas über Kultur bei. Aber wir sind ja gar nicht die Experten ihrer Kultur oder wie sich die manifestiert. Und deswegen fand ich das dann ein bisschen einen besseren Ansatz, irgendwie vielleicht einen neuen Skill gemeinsam zu lernen, wir machen jetzt ein Buch gemeinsam und währenddessen kommen so Themen auf und dann können wir so ein bisschen über so unsere kulturellen Differences sprechen. Und ich habe halt viel vom Albanischsein erzählt, Chris viel von seinem afrikanischen Background und so. Und ich finde, das hat so ein bisschen einfacher gemacht, da diesen Druck rauszunehmen wir müssen jetzt über interkulturelles Arbeiten reden, weil wir sind alle migrantische Kinder und das ist anscheinend ein Issue.
Ja.
Genau, aber ja, vor allem Unruhe aushalten, weil es wirklich
diese Unruhe, weil ich glaube, sie sind halt dieses strikte System von der Schule gewohnt. Teilweise funktioniert es in den kreativen Fächern besser. Also ich habe auch Kunst und Gestaltung. Und da funktioniert es besser, dass wir dann so über persönliche Themen auch ein bisschen sprechen, währenddessen sie eine kreative Art des Arbeitens haben. Weil das ist nicht so strikt, sondern sie wissen, wir machen dieses Projekt, wir besprechen die Schritte und dann ist es so frei arbeiten.
Ja, ja.
Und währenddessen man frei arbeitet, kann man viel besser mit diesen Dingen, glaube ich, reden oder über diese Dinge reden, über diese Themen reden, weil man nicht so gebunden ist an ein bestimmtes, an einen bestimmten Ablauf oder einem bestimmten Thema. Man ist nicht so fixiert auf etwas. Ja,
das stimmt. Wir brauchen generell ein bisschen mehr Unruhe in Österreich.
Genau.
Alles so ruhig. Man darf nirgendwo reden, überall Ruhewaggons. Ich wurde vorgestern erst angezipft im Zug, dass es ein Ruhewaggon ist. Dabei habe ich gerade über so heftige Themen mit meiner Freundin geredet, weil wir uns 3 Wochen nicht gesehen haben und es ist so viel passiert.
Ja.
Und es ist alles sehr bisschen gemeinschaftsfeindlich halt. Also man darf, hier wird, finde ich, ganz oft auch so im Alltag und eben auch dann in diesen Räumen, wo sich das so mitnimmt.
Das kommt von dem System.
So Interaktion verboten. Also man darf gar nicht mehr interagieren, man darf nicht reden, alle müssen ruhig sein, in der strammen Linie stehen.
Ja. Ich glaube, das kommt von diesem stressigen System, in dem wir gerade leben. Mhm. Das kommt davon, dass alle so mit so viel Stress umgehen müssen, dass sie dann doch sich zur Ruhe oder an die Ruhe sehnen quasi und so wollen. Ich möchte ein bisschen Ruhe haben.
Ja, aber auch Isolation halt.
Ja.
Also das bringt halt auch ganz krasse Isolation mit und das verhindert halt ein bisschen den Austausch zwischen uns.
Und es braucht Stunden, in denen man einfach unruhig ist in der Schule, um kreativ zu sein, um über solche Themen sprechen zu können. Ja.
um halt auch mal die eigenen Gedanken, glaube ich, zu hören. Überhaupt.
Zu reflektieren auch. Auch wirklich zu reflektieren, wie sehe ich das, wie sieht mein Gegenüber das? Weil woher sollen sie das sonst wissen? Woher sollen sie das sonst erfahren? Ja. Gar nicht.
Ich bin durch mit meinen Fragen, aber du kannst gerne noch so abschließende Worte sagen, falls du noch welche hast.
Ja, ich finde das Projekt sehr cool. Ich bedanke mich auch dafür, dass wir das bei uns an der Schule machen konnten, beziehungsweise die Möglichkeit dazu hatten. Ich glaube, es ist wichtig, dass da wirklich auch alle mitziehen, nicht nur Direktion, sondern auch Lehrpersonen. Und wenn wir wirklich als System da mitziehen, dann kann da wirklich was verändert werden.
Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so toll aufgenommen habt, dass ihr uns auch in die Klassen gelassen habt, mit uns diese einzelnen Stunden auch mitgetragen habt. Das war für uns wirklich ein ganz tolles Erlebnis und wir haben ganz viel dazu gelernt. Wir sitzen gerade dabei, das Projekt auch zu evaluieren und zu schauen, okay, wie war dieses Pilotprojekt jetzt, was können wir davon mitnehmen, wie können wir das weiterführen, weil jetzt haben wir natürlich auch vieles gelernt, was da nicht verloren gehen darf. Und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal zu euch dürfen.
Natürlich, und das auch weiterführen. Würde mich auch freuen.
Vielen Dank. Und danke auch, dass du mit uns deine Geschichten geteilt hast und uns da vertraust. Und bis bald.
Danke dir.